In der Corona-Zeit ist es ja so, dass wir jetzt in einer total spannenden Situation stehen. Jeder von uns weiß, Dinge werden sich ändern und wir werden als Welt, wir werden als Menschen nicht einfach so weitermachen wie bisher. Es wird zu einem neuen Normal kommen. Aber die große Frage ist denn, wie sieht's aus? Wie entwickeln sich Sachen einfach oder eben auch kompliziert? Und in einer ähnlichen Situation, wo man auf etwas Neues gewartet hat, auf eine neue Epoche gewartet hat, in einer ähnlichen Situation waren damals die Jünger von Jesus, nämlich nachdem er von den Toten auferstanden ist und kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, also zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt, dort war so eine Zwischenstation. Die alte Ära, die Zeit mit Jesus, wo man viel gemeinsam erlebt hat, die war mittlerweile Vergangenheit. Aber das Neue, von dem Jesus gesprochen hat und was als nächstes kommt, von dem hat man noch nicht viel gesehen. Und für die Jünger war das auch noch nicht so richtig vorstellbar. Das zeigen uns ihre Fragen. Von daher gibt es dort ganz viele interessante Parallelen in der Zeit. Und eine Frage, die sich förmlich aufdrängt, ist, wie wurde aus diesen lokalen Ereignissen in Palästina, in Judäa, um Jerusalem herum, wie wurde dort eine Bewegung? Also im Mittelmeerraum, wie wurde aus lokalen Ereignissen plötzlich eine Bewegung, die sozusagen erstmal das gesamte römische Reich erfasste, innerhalb von 3 Jahrhunderten und dann später noch 5. bis 6. Jahrhundert und sogar weltweit. Hier sieht man die Ausbreitung des Christentums im Mittelalter in den asiatischen Raum hinein. Das, was heute China ist, in Indien sieht man auch Bewegungen und natürlich hier in dem gesamten Nahen Osten, östlich des Kaspischen Meeres, Aralsee und so weiter. Super interessant, wie sich das Christentum da entwickelt hat. Und die Frage ist, wie wurde denn daraus eine weltweite Bewegung? Wie ist denn das entstanden, dass da plötzlich überall Christen sind? Und da stellt man sich echt die Frage, ja, gibt es da eine Initialzündung dafür? Wie war denn das? Und wir haben eine Frage, zum Nachdenken.
Genau, und diese Frage für euch zu Hause zum Nachdenken ist genau diese Frage. Wie wurde aus 12 Jesus-Nachfolgern eine weltweite Bewegung, auch ohne Internet und auch ohne die Möglichkeiten, die wir heute haben? Überlegt mal ganz kurz, alleine oder mit der Familie, tauscht euch aus und versucht mal rauszufinden, wie ihr euch vorstellt, wie das damals passiert ist.
Und wir sind in ein paar Minuten wieder zurück. Wie immer würde mich natürlich interessieren, was du dir selber ausgedacht hast, was du wieder an Wissen oder von Dingen, die du gehört hast, was dir ins Gedächtnis gekommen ist und wie ihr vielleicht darüber diskutiert habt. Es gibt ein Buch in der Bibel, das genau diese Situation beschreibt, das genau auf diese Frage eingeht und sozusagen mit einer Nahaufnahme auf die ersten Jahre dieser Urgemeinde, dieser ersten Gemeinde Jesus draufhält. Es gibt ein Buch in der Bibel, wo wir heute einsteigen wollen und wo es auch in den nächsten Sonntagen, in den nächsten Predigten bei Mavuno darum geht. Und dann zwar ist das das Buch der Apostelgeschichte. In der Bibel im Neuen Testament finden wir als erstes die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und danach finden wir sofort die Apostelgeschichte. Und sie markiert so einen Einschnitt im Neuen Testament, nämlich wie geht es jetzt nach diesen 4 Evangelien, die alle von der Zeit mit Jesus auf der Erde berichten. Wie geht es jetzt weiter hin zu dem, was wir heute kennen? Und die große Frage ist, wie wurde aus einer Bewegung, die sozusagen ein Mann gestartet hatte, eine weltumspannende Bewegung? Und das ist in der Tat die Apostelgeschichte, ein super spannendes Buch, für mich eines der Lieblingsbücher in der Bibel, weil es ganz viel über Gemeinde beschreibt und weil es ganz viel über den Heiligen Geist beschreibt und über Dinge, die in Bewegung kommen. Und das liebe ich einfach. Zunächst ist es mir wichtig, so eine kleine Basis zu schaffen, worum es geht in der Apostelgeschichte. Dazu gibt es einen ganz kurzen Abriss in Richtung Bibelkunde. Um was geht es denn in dem Buch der Bibel überhaupt? Insgesamt hat die Apostelgeschichte 28 Kapitel und wir sehen ganz am Anfang, es startet lokal. Es geht um die Ereignisse in Jerusalem. Die Pfingstpredigt des Petrus ist vielleicht ein herausstechendes Ereignis in diesem Abschnitt. Dann geht es weiter, die nächsten Kapitel 6 bis 12, da geht es um Ereignisse und um Weichenstellungen, die dann erfolgten, damit aus dieser kleinen lokalen Bewegung ein größeres Netzwerk wurde, eine weitere Verbreitung geschah. Und Apostelgeschichte 12 bis 21 sehen wir dann, wie der Apostel Paulus, der vorher noch nicht Teil der 11 Apostel gewesen ist, wie er dazu kam und wie er das Reich Gottes, wie er diese neue Bewegung in eine ganz neue Dimension geführt hat, in eine ganz neue Verbreitung reingeführt hat. Das lesen wir vom Apostel Paulus in den Kapitel 12 bis 21. Und dann schließlich später, ganz am Ende der Apostelgeschichte, sehen wir, wie das Evangelium, wie diese neue Gemeinde, die Urgemeinde, sogar bis ins Zentrum nach Rom, ins Zentrum des Römischen Reiches vordrang, würde ich fast sagen, und selbst dort die erste Gemeinde entstand. Und wir wissen ja, später ist das Christentum dann immer stärker geworden, wurde immer präsenter und wir sehen, wie es sich weltweit ausgebreitet hat. Aber es startete alles mit dieser kleinen Bewegung, die dort von Lukas, dem Arzt, aufgezeichnet wurde. Lukas, Arzt, ist sein Beruf gewesen. Er hat zwei Bücher in der Bibel geschrieben. Das ist einmal das Lukas-Evangelium und zum Zweiten die Apostelgeschichte. Beide Werke machen ungefähr ein Viertel des Neuen Testamentes aus, sind also ziemlich umfangreich. Und Lukas ist mir an der Stelle ein Autor, wo ich sage, auf ihn kann ich mich total verlassen. Als Arzt ist er ein aufmerksamer Beobachter. Hängt damit zusammen, den Blick für Menschen, das war sein Metier gewesen. Er hat sich gefragt, ja, was ist los mit dieser Person? Was sind vielleicht seine Motivationen, seine Motive, aber auch wie verhält er sich? Die Medizin war damals umfassend, der gesamte Mensch war im Blick. Natürlich ist er auch analytisch vorgegangen und hat sich überlegt, wie können Dinge denn zusammenhängen? Was ist Ursache und was ist Wirkung? Oder ich sehe hier eine Wirkung, was kann denn die Ursache sein? Und man kann davon ausgehen, dass er sich viele Gedanken gemacht hat über das, was er in diesen Jahren erlebt hat. Gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass Lukas sehr historisch genau und zuverlässig gearbeitet hat. Wir sehen in seinem Evangelium und auch jetzt in der Apostelgeschichte, dass ganz viele Daten aufgeführt sind, Zeitangaben, und auch Personen genannt worden sind. Und das hat den Vorteil für die ersten Leser gehabt, sie konnten immer nachfragen. Sobald das Werk veröffentlicht wurde, konnten sie nachfragen, wenn es dort konkrete Anhaltspunkte zu Personen und Zeiträumen gab, hat sich das wirklich so verhalten? Und wir können heute davon ausgehen, da die Apostelgeschichte bis heute erhalten ist und auch diese Jahre des Prüfens damit überlebt hat, ist ganz klar geworden, hey, die Apostelgeschichte ist ein authentischer Bericht von dem, was damals gewesen ist. Wir sehen in der Bibel unterschiedliche Gattungen von Literatur. Wir sehen Lehrtexte und wir sehen beschreibende Texte. Und die Apostelgeschichte als Buch, die würde man in die zweite Kategorie einordnen. Also in der Apostelgeschichte wird beschrieben, was sich zugetragen hat. Sie will kein Lehrtext sein, die Sachen in allererster Linie vorschreibt. Das macht zum Beispiel Paulus viel, er entwickelt Theologien und so weiter. Die Apostelgeschichte beobachtet und ist deshalb so super spannend. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr in Aktion treten und es gibt hier eine kleine Aufgabe für euch.
Ganz einfach, jetzt schnappt ihr euch einfach selber die Bibel, euer Smartphone oder noch besser ein echtes Buch, das gibt's noch. Und lest zusammen oder alleine, am besten zusammen, Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8. Und lest das laut, vielleicht auch in verschiedenen Übersetzungen und versucht zu erkennen und zu ergreifen, was der Text sagt.
Ich finde, dass die Apostelgeschichte ein super spannendes Buch ist. Und auch der Einstieg, die ersten Worte, die fangen schon spannend an. Man sieht hier, dass es sich um einen Bericht handelt, den Lukas, der Arzt, an einen Griechen namens Theophilus weitergibt. Und er schreibt von einem ersten Bericht, den er schon verfasst hat, von einem ersten Buch, und das ist das Lukas-Evangelium. Das heißt, am Anfang der Apostelgeschichte bezieht er sich sofort auf das Buch, was er vorher schon geschrieben hat. Und dort beschreibt er ganz am Anfang in einer ähnlichen Einleitung, dass er allem genau nachgegangen ist. Und auch hier wieder, er hat von Anfang an bis zu dem Tag, an dem Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, hat er das sehr gut beobachtet und hat sich mit Jesus beschäftigt, wahrscheinlich auch sich mit ihm unterhalten, das wissen wir nicht genau. Und wir sehen dann weiter, dass direkt am Anfang, im zweiten Vers der Apostelgeschichte, bezieht Lukas als Autor, als Beschreiber, als Beobachter sofort den Heiligen Geist mit ein. Und wir sehen, der Heilige Geist hat in der Apostelgeschichte eine besondere Rolle. Man kann ihn fast als Motor des Geschehens betrachten. Wir sehen in dem Evangelium, ist Jesus die Hauptfigur im Lukas-Evangelium. Er ist derjenige, der redet, er ist derjenige, der heilt, er ist derjenige, der betet, er ist der Wanderprediger, der umherzieht, der Menschen erreicht. Er ist der Akteur und tut das im Auftrag Gottes. Das ist seine Berufung, wie er das selber sagt. Er ist gekommen, um zu dienen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht es denn mit Gott weiter? Was macht Gott denn jetzt als Nächstes? Und es knüpft sozusagen nahtlos an das, was Jesus vorausgesagt hatte, wenn er sagt, ich sende meinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, so wie Jesus vorher das Ganze nach vorne gebracht hat, ist jetzt der Heilige Geist der Akteur, der auch in den Gläubigen wirkt, wie wir später noch sehen werden. Und es geht weiter, diesen Männern, den Jüngern, den Aposteln, hatte er sich nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt. Und Lukas geht ganz klar darauf ein und er benutzt ein Wort aus der Medizin, der Lebendige. Und als Arzt weiß er, was das bedeutet. Er ist vital. Jesus war gestorben und er ist wieder auferstanden. Und ganz bewusst benutzt er das Wort, er ist der Lebendige. Er lebt, er hat gegessen, er hat getrunken und so weiter. Und hat viele Beweise dafür geliefert, dass er es ist. Und kirchengeschichtlich stehen wir jetzt genau in dieser Zeit, die auch damals war, nämlich diese 40 Tage zwischen der Auferstehung und zwischen der Himmelfahrt von Jesus. Und Jesus hat mit ihnen gegessen. Das ist vielleicht das überliest man schnell, aber es beugt einem falschen Denken vor, dass Jesus sozusagen als Geist auferstanden wäre. Dann würde das mit dem Essen schwierig sein. Jesus war in seinem Auferstehungsleib ein Mensch von Fleisch und Blut. Es war ein neuartiger Leib, aber die Jünger haben noch die Wundmale an seinem Leib gesehen. Er hat gegessen und getrunken. Er war mit ihnen zusammen und er hat ihnen auch Aufgaben gegeben. Und die erste Aufgabe, die er seinen Jüngern, den Menschen damals gegeben hat, war: wartet. Wieso? Wieso warten? Was soll denn das? Er wartet, bis die Zusage in Erfüllung geht, die ich euch gegeben habe, die der Vater euch gegeben hat, nämlich Johannes hat mit Wasser getauft, das ist Johannes der Täufer. Ihr aber werdet schon bald, in ein paar Tagen, sagt Jesus schon voraus zu dem Zeitpunkt, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, der Heilige Geist, der wird über euch kommen, der wird eine neue Dimension seiner Wirksamkeit in euch entfalten. Das sagt Jesus schon voraus. Und deshalb fragen sie ihn auch bei der nächsten Gelegenheit, Herr, wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Und dort sehen wir, das ist ihre Vorstellung von dem, was Gott jetzt vorhat. Sie haben ihre eigene Vorstellung, ihr Denken über das Neue, was kommt, sehen wir hier, das Reich Israel wiederherstellen, was sie sich gewünscht haben. Nämlich, dass Israel wieder als Land wieder autonom wird, nicht unter der Vorherrschaft der Römer steht, sondern endlich wieder ein freies Land wird, wie zur Zeit der Könige. Und Jesus erwidert darauf, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater, hat Gott selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Und es ist interessant, dass Jesus hier an der Stelle solchen Spekulationen einfach den Riegel vorschiebt. Er sagt, braucht ihr nicht zu denken. Eure Aufmerksamkeit soll nicht sein, dass ihr euch mit Spekulationen über die Zukunft beschäftigt. Euer Fokus soll nicht darauf liegen, dass ihr euch Gedanken macht, wie könnte denn was ablaufen? Wann könnte denn was sein? Kann ich schon eins und eins zusammenzählen? Kann ich an den Ereignissen ableiten, dass das und das kommt? Und dort sagt Jesus, ihr müsst das nicht wissen. Der Vater hat den Zeitpunkt festgelegt. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus auch, dass er selbst das nicht weiß, sondern dass in dieser Dreieinigkeit Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Vater derjenige ist, der dafür zuständig ist, für diesen Bereich. Und dann geht es weiter, wo Jesus zum Kern vordringt, nämlich, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in der Stadt, in ganz Judäa, in dem direkten Umfeld, in Samaria, dem, ich sag mal, Nachbarland und bis in den letzten Winkel der Welt. Und damit deutet Jesus schon an, was hier kommen wird. In den ersten 8 Versen der Apostelgeschichte wird schon ein ganz kurzer Einblick und wird die Tür schon so einen Spalt aufgemacht, um das wahrzunehmen, die Größe, die Dimension, die Auswirkungen wahrzunehmen, was jetzt alles kommen soll. Und das ist unglaublich spannend. Wichtig dabei ist, wie Jesus das einleitet. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wenn ihr in dem Heiligen Geist getauft worden seid, liebe Jünger, dann werdet ihr diese Kraft empfangen. Was bedeutet das? Das Wort, das im Griechischen hier steht, ist Dynamis. Also da steckt Dynamit drin oder steckt Dynamo drin. Immer hat es mit Kraft zu tun, mit einer Wirkung zu tun. Und zwar nicht mit so ein kleines bisschen, ein bisschen Kraft oder so eine kleine Reserve, sondern da ist wirklich eine ganz starke Kraft da. Jesus hat ja seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das lesen wir am Ende des Matthäus-Evangeliums, geht in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. Und das ist die Frage, wie sollen wir denn das schaffen? Wie geht denn das? Der Auftrag, der scheint schier zu groß zu sein. Wo soll man denn da anfangen? Das ist wie wenn jemand den Auftrag bekommt, ein weltweites Franchise aufzubauen und er stellt sich die Frage, ey, ich habe zwar ein Produkt, aber wie soll ich denn jetzt anfangen? Was ist denn das nächste Land? Wie sollen denn Kunden gefunden werden? Es ist also ein riesengroßes Feld. Und Jesus sagt damit, ihr werdet Kraft empfangen. Das heißt, das, was es braucht, um den Auftrag umzusetzen, um diese Botschaft weiterzugeben, das bekommt ihr von mir. Und er sagt, ihr werdet als meine Zeugen auftreten. Ihr werdet das weitergeben, was ich euch gegeben habe. Ihr werdet es weitergeben. Ich möchte deshalb diese ersten Verse einfach mal zusammenfassen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wähle Hoffnung, jetzt in der Zeit, wo wir stehen, wo wir noch nicht genau wissen, wie sieht die Zukunft in einem Jahr aus? Wie entwickeln sich denn die RKIs in den nächsten Monaten? Können wir da was abschätzen? Können wir nichts abschätzen? Wähle Hoffnung, weil Jesus dir Kraft schenkt. Als Gemeinden genau die Frage, wie gehen wir nächste Schritte als Gemeinden? Wähle Hoffnung, weil Jesus dir Kraft schenkt. Als Familie, in deinem Job, wähle Hoffnung, weil Jesus dir Kraft schenkt. Ich möchte gerne so ein paar Takeaways erstmal von diesem Teil der Apostelgeschichte zusammenfassen. Die Apostelgeschichte gibt Antwort auf die Frage, wie wurden aus wenigen verängstigten Jesus-Nachfolgern und kleinen lokalen Ereignissen, wie wurde denn daraus eine weltweite Bewegung, die wir heute haben und weswegen wir heute einen Gottesdienst, eine Predigt haben, eine Bibel haben. Dann das nächste. Die Apostelgeschichte beschreibt die Geschichte, das Werden, das Entstehen, die ersten Jahre der Urgemeinde. Und man ist dort ganz nah an diesem Geschehen dran. Und man sieht ganz deutlich, in der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist der Motor. Er treibt das ganze Geschehen an. Gott selbst steht dahinter. Es sind nicht Menschen mit ihrem Drive, mit ihrem Ehrgeiz. Es sind nicht Menschen mit ihrer Überzeugungskraft, mit ihrem Wissen, mit ihrem Geld oder welchen Ressourcen auch immer, die jetzt eine neue Geschichte schreiben, sondern es ist Gott durch den Heiligen Geist, der selbst etwas voranbringen möchte, der eine neue Epoche schaffen möchte. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit uns zu tun? Was lernen wir für uns daraus? Die vorherige Folie, das war so die Folie für den Kopf, um so den Rahmen zu bekommen für die Apostelgeschichte, was gut ist. Jetzt möchte ich auf den nächsten Teil eingehen, vom Kopf eine Etage tiefer, nämlich ins Herz, in unser Sein, in unser Wesen. Was können wir davon lernen? Das Erste, was wir bei den Jüngern sehen, ist Folgendes. Es ist dieses Warte. Warte auf Gott. Die Jünger sollten nicht sofort blind losstürzen, sondern sie sollten warten, bis sie diese Ressource, diese Kraft, diesen Heiligen Geist bekommen haben. Und das ist so ungemein wichtig, dass wir an der Stelle warten, bis wir von Gott ausgerüstet sind. Und erfahre die Kraft des Heiligen Geistes. Das haben wir in dem Vers 8 gelesen. Wenn der Heilige Geist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Erfahre die Kraft des Heiligen Geistes. Wie geht das? Wir sehen in der Bibel ganz unterschiedliche Punkte, wie Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Zum einen lesen wir, dass keiner bekennen kann, das lesen wir im 1. Korinther 15, dass keiner Jesus als Herrn bekennen kann, ohne dass das schon durch den Heiligen Geist bewirkt ist. Das heißt, jemand, der anfängt, sich mit Jesus zu beschäftigen, da ist schon der Heilige Geist am Wirken. Er fängt schon ganz vorne an, viel früher, als wir vielleicht manchmal meinen. Schon wenn das Interesse, wenn die Aufmerksamkeit zu Jesus, zu Gott kommt, ist der Heilige Geist schon am Wirken. Und diese Umkehr zu Jesus, dieses Ja-Sagen zu Jesus, das ist schon durch den Heiligen Geist bewirkt. Das geht ohne den Heiligen Geist gar nicht. Und das sehen wir bei den Jüngern, dass danach aber noch mehr kommt, dass dort noch eine weitere Dimension kommt. Nämlich dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und die Bibel spricht davon, wie wir unser Leben dem Heiligen Geist öffnen, wie wir ihm ganz bewusst Raum geben in unserem Inneren, damit er in uns wirken kann, weil er uns verändern möchte, weil er uns neu machen möchte. Denn diese Kraft, die ist nicht einfach nur da, damit wir in Bewegung kommen, sondern damit erstmal in uns etwas in Bewegung kommt. Das nennt man die Früchte des Heiligen Geistes, die im Neuen Testament beschrieben werden. Und dort möchte Gott in uns vieles bewegen. Er möchte uns Jesus ähnlich machen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das schafft der Heilige Geist in uns. Und gleichzeitig geht die Entwicklung natürlich weiter und die Bewegung weiter. Das ist etwas, was in uns geschieht und etwas, was aus uns wieder herauskommen soll, was durch uns geschieht. Der Heilige Geist möchte durch uns andere Menschen berühren, so wie wir von anderen Menschen durch unsere Eltern oder durch andere Freunde, durch Bekannte von dem Heiligen Geist berührt worden sind, unsere Aufmerksamkeit gelenkt worden ist. Der Heilige Geist möchte durch dich wirken und bezeuge. Jesus hat seine Jünger gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir sprechen. Ihr werdet das, was ihr erlebt habt, das werdet ihr bezeugen. Was ist das Besondere bei einem guten Zeugen? Ein guter Zeuge oder eine gute Zeugin, sie gibt das weiter, was sie selbst erlebt hat. Sie dichtet nichts dazu, wenn man vor Gericht als eine Zeugenaussage geladen wird oder bei der Polizei als Zeuge gefragt wird, dann sagt man das, was man gesehen und was man gehört hat. Nicht so die eigene Version der Story, auch wenn man weiß, dass es immer der eigene Blickwinkel ist. Ist ja logisch. Aber man gibt das weiter, was man selbst wahrgenommen hat und erlebt hat. Manchmal ist es so, dass man vor diesem Zeugnis sein und etwas bezeugen und von Jesus weitersagen, dass das einschüchternd sein kann. An der Stelle, wenn es darum geht zu bezeugen, geht es um das, was ich selbst erlebt habe. Und da bin ich völlig in meinem Metier. Da bin ich nämlich darin, welche Hoffnung hat der Heilige Geist in mein Herz gelegt, hat Jesus in mein Herz gelegt. Wer ist denn Jesus für mich? Wie kommt es denn, dass ich Jesus nachfolge? Was bedeutet denn Jesus für mich heute? Warum baue ich denn mein Leben auf Jesus? Warum treffe ich meine Entscheidungen im Einklang mit ihm? Wie mache ich denn das mit Jesus leben? Das ist alles bezeugen. Und ich glaube, dass du ganz viele Dinge mit Jesus erlebt hast. Und dass es wert ist, wenn du dir selbst die Frage stellst, was habe ich mit Jesus erlebt? Was könnte andere interessieren? Was ist für andere wichtig? Was können sie hören von dem, was ich mit Jesus erlebt habe? Welche Bedeutung er für mein Leben hat? Das heißt es, zu bezeugen. Und an der Stelle kommt der Heilige Geist rein. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Wir sehen es ganz oft, dass jemand diese Möglichkeit nutzt, Zeuge zu sein und weiß aber noch gar nicht in dem Moment, wo er anfängt zu sprechen oder etwas weiterzugeben, dass bei dem Gegenüber der Heilige Geist schon eine Tür geöffnet hat. Genau wie er bei dir vielleicht vor Jahren schon angefangen hat zu wirken, hat er bei dem Gegenüber, bei Mann oder Frau schon eine Tür geöffnet, die nur darauf wartet, dass jemand durch diese Tür durchgeht. Die nur deswegen offen ist, dass du vielleicht in dem Moment erzählst, was deine Hoffnung ist. Darum geht es bei Zeuge sein. Das sind die Takeouts von diesen ersten 8 Versen der Apostelgeschichte. Einmal dieses Warten. Aber Warten bedeutet nicht ein ganzes Leben lang warten. Manchmal verwechseln wir damit, ich muss erst das schaffen, erst perfekt sein, erst vollkommen sein. Würde zwar niemand so ausdrücken, aber es ist eine bequeme Ausrede. Die kenne ich selbst. Es ist eine bequeme Ausrede zu sagen, naja, ich würde gerne erst noch hier weiterkommen, würde gerne erst noch das und so weiter, bevor die nächsten Schritte kommen. Falsch. Die Jünger sollten warten, aber sie haben nicht endlos gewartet. Und du wirst es erleben, in jedem Jahr erlebst du es an den Feiertagen. Die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes, das sind lediglich 10 Tage. In den 10 Tagen absolvierst du kein Studium. In den 10 Tagen haben die Jünger sich nicht in alle Schriften des Alten Testaments vertieft. Sie haben nicht die ganzen Schriften erst auswendig gelernt. Sie haben nicht erst eine vollkommene Theologie aufgebaut, ein Leiterschaftstraining absolviert, ein zusätzliches Jüngerschaftsprogramm absolviert. Der Heilige Geist, er sollte sie in alle Wahrheit führen. Und es ging nicht in erster Linie darum, dass sie alles wissen. Es ging nicht darum, dass sie alles können. Und wir sehen in der Apostelgeschichte auch, dass Jünger Fehler machen, dass sie auf die Nase fallen, dass sie sich im Ton vergreifen. Wir sehen das bei Petrus, wir sehen das bei anderen, wo sie sich gegenseitig zurechtweisen. Das macht alles nichts, weil der Heilige Geist der ist, der das antreibt. Und weil er der Lehrer ist und weil er in alle Wahrheit einführt. Und deshalb ist das Warten nicht unendlich. Und ich möchte dieses Warten ganz bewusst dafür nehmen, warte bewusst auf Gott. Gönn dir die Zeit, dass du auch Stille hast und Gott im Gebet um Weisung fragst und auf eine Antwort wartest. Nimm ihn dort beim Wort, warte auf ihn auf eine Antwort, wenn du eine spezielle Frage im Gebet bewegst vor ihm. Warte auf Antwort. Aber gebrauche nicht dieses Warten für Passivität, für Nichtstun, für Lethargie oder als Ausrede für Menschenfurcht oder für Feigheit. Denn nicht umsonst bezeichnet Jesus den Heiligen Geist als Kraftquelle und nicht einfach nur als Lehrer. Es wird eine Kraft sein, die etwas mit dir macht, die dich in Bewegung setzt, wie Dynamit, die etwas in Bewegung setzt, die Ketten sprengt, die Fesseln sprengt. Und dann nochmal ganz zum Schluss, bezeuge. Gib das weiter, was in dir drin ist. Vielleicht hilft es dir, wenn du die Hoffnung, die in dir drin ist, auf so eine ganz kleine Karte schreibst. Ein Bierdeckel, 9x9 cm groß oder wie groß auch immer. Einfach aufschreiben, was ist deine Hoffnung? Was sind 3, 4, 5 Punkte, auf die du nicht verzichten möchtest mit Jesus? Das ist die Grundlage für deinen Glauben, für dein Zeugnis, was du weitergeben kannst und was für andere von Bedeutung sein kann. Das ist heute der erste Teil in der Apostelgeschichte gewesen. Wähle Hoffnung, weil Jesus dir Kraft schenkt. Die Apostel sind an dem Werden hinein in ein neues Normal. Wir als Gesellschaft momentan auch in einer ähnlichen Situation. Und ich wünsche dir, dass du diese Kraft erfährst. Ich wünsche dir, dass du es erlebst, dass ein Warten sich lohnt, dass du die Kraft des Heiligen Geistes erfährst und dass du merkst, ich bezeuge und der Heilige Geist ist da. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen, viel Kraft, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und bleib weiter furchtlos. Amen.